Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. Die Idee von Bologna war klasse. Ein Studium ohne Grenzen für Millionen europäischer Studenten, gegenseitige Anerkennung der Leistungsscheine und Abschlüsse, straffere Studienbedingungen und gute Berufsaussichten. Aber was ist aus diesem sogenannten Bologna-Prozess nach 10 Jahren geworden? Ist die Bildung inzwischen den Bach runtergegangen oder wird über die deutsche Bildungspolitik mal wieder viel zu schlecht geredet? Wir jedenfalls stellen das Turbo-Abi, den Bachelor und den Master heute auf den Prüfstand bei Deutschlandradio Kultur und haben wie immer Gäste eingeladen. Heinz-Elmar Tenorts, Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und Ben Stotz ist bei uns, Student an der FU in Berlin und Vorstandsmitglied bei Die Linke SDS. Morgen, Herr Stotz.
Guten Morgen.
Sie können mit beiden diskutieren über das, was gut und schief läuft in unseren Schulen und an den Universitäten. 00800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer. Unsere Mailadresse gespräch@deradio.de. Und wir müssen jetzt, Herr Stotz, erstmal mit Ihnen gemeinsam in den Sommer gucken, denn im Sommer gab es heftige Studentenproteste. Im November wollen Sie wieder auf die Straße gehen und wir hören uns mal gerade Ihre Forderungen an und die der Kommilitonen.
Wir wollen, dass Bachelor und Master in ihrer jetzigen Form abgeschafft werden. Die Verschulung, Disziplinierung und auch Konkurrenz um Studienplätze ist für uns nicht zu tragen. Bulimiestudium habe ich neulich gehört, das bedeutet Wissen schnell in sich reinfressen, um es danach wieder auszukotzen und für die nächste Einheit bereit zu sein.
Die 500 Euro Studiengebühren plus den Semesterbeitrag für die Uni macht 770 Euro inzwischen. Das ist für einen Menschen wie mich sehr viel. Ich muss im Jahr also über 1500 Euro auftreiben. Das beeinträchtigt mein Leben enorm.
Sobald sie das Abi haben, machen sich junge Menschen Gedanken, kann ich es finanzieren, können mir meine Eltern dabei helfen und kann ich es nachher wieder zurückzahlen. Das sind alles Ängste, die sich junge Menschen stellen, weil Studiengebühren praktisch im Raum sind. Und das halten wir nach wie vor für sozial ungerecht und finden halt auch, dass Bildung ein Menschenrecht ist und Bildung nichts kosten darf.
Herr Stotz, bevor wir weiter kritisieren, müssen wir erstmal was klären. Ne? Wenn wir hier heute so mit Begriffen wie Bachelor und Master rumoperieren, was bedeutet das? Was bedeutet ein Bachelorstudium in der Praxis?
Also ich glaube, die Bachelor- und Masterstudiengänge haben den Studienalltag komplett geändert in Deutschland. Wir haben nicht mehr die Situation, dass man sehr lange im Universum Hochschule sich aussuchen kann, welche Seminare einen interessieren, sondern es ist eigentlich so, dass in allen zentralen Studiengängen im Bachelor der Studienalltag sehr straff vorgegeben ist. Es gibt immer Module, die abgeleistet werden müssen. Es ist also nicht möglich, einfach nur aus Freude, aus Interesse ein Seminar zu besuchen, sondern es steht immer der Leistungsgedanke dahinter.
Was heißt, ein Modul muss abgeleistet werden?
Also es gibt für meistens eine Vorlesung, ein Proseminar, in Kombination eben sogenannte Leistungspunkte und die müssen eben im Rahmen des Bachelorstudiums konsequent abgeleistet werden und der Studienalltag sieht so aus, dass es eben um diese vorgegebene Zahl zu erreichen tatsächlich notwendig ist, die ganze Woche durchorganisiert, durchgeplant, vorgegeben in der Hochschule zu sein und die Seminare eben nach diesem Muster abzuleisten, ohne über den Tellerrand hinauszuschauen.
Also Leistungspunkte werden erbracht, indem man geprüft wird oder indem man eine Hausarbeit einreicht oder wie geht das?
Da gibt es nach wie vor verschiedene Möglichkeiten, das steht auch den Dozenten dann frei. Mhm. Es gibt Hausarbeiten, es gibt Klausuren, es gibt aber auch eben andere, Formen der Leistungserbringung, zum Beispiel diese Anwesenheitskontrollen, die so auch gar nicht im Bologna-System eigentlich vorgeschrieben sind, tatsächlich aber flächendeckend durchgeführt werden.
Anwesenheitskontrolle heißt, da geht ein Zettel rum, ob man auch wirklich da ist.
Also da gibt es verschiedene Formen. Wir sind ja auch da kreativ und versuchen den Protest zu artikulieren gegen diese Formen sozusagen der Überwachung und Kontrolle. Lassen die auch gerne mal verschwinden. Deswegen sind einige Dozenten auch schon drauf umgestiegen, tatsächlich in jedem Seminar eine neue Anwesenheitsliste rumgehen zu lassen.
Wie lange dauert das Bachelorstudium?
Das Bachelorstudium dauert 6 Semester, ist also viel kürzer als früher und dementsprechend ist die Zeit, die man heutzutage in der Hochschule verbringt, natürlich auch wesentlich kürzer geworden und gleichzeitig aber die Arbeitsbelastung, die hat zugenommen.
Aber ist es nicht trotzdem ein Vorteil, dass die Zeit gestrafft ist, weil man schneller fertig wird und nicht ewig bummelt?
Ja, viele natürlich kommen mit dieser Idee auch an die Hochschule. Wenn man tatsächlich dann aber sieht, was alles geleistet werden muss, was einem abverlangt wird, ist es eigentlich in 6 Semestern kaum schaffbar. Auch zum Beispiel die Idee, ins Ausland zu gehen, Auslandsaufenthalt zu machen, sich vielleicht über die Grenzen hinweg weiterzubilden, das wird auch immer mehr vernachlässigt. Und meistens ist man eben nach 5, 6 Semestern dann fertig. Und Versuch steht natürlich dann vor der Frage, was mache ich weiter? Und viele, einfach auch, weil es dann meistens was kostet, beziehungsweise die finanziellen Möglichkeiten von Studierenden natürlich auch sehr prekär sind in den heutigen Zeiten, machen dann überhaupt keinen Master mehr und sind direkt auf dem Arbeitsmarkt.
Ist ja nicht schlecht, wenn man direkt auf dem Arbeitsmarkt ist.
Ja, wir haben ja die Weltwirtschaftskrise, die um sich greift. Von daher sind die Aussichten auch dort ja nicht so rosig. Es ist ja auch deutlich geworden, dass die eigentlichen Interessen, die Intentionen des Bologna-Prozesses, zum Beispiel einen berufsqualifizierenden Abschluss zu haben, auch auf dem Arbeitsmarkt gar nicht so greifen, dass viele Unternehmen eigentlich mit dem Diplom, mit dem Magister noch viel, viel bessere Erfahrungen machen und deswegen auch sozusagen der Stellenwert für den Bachelor-Abschluss bis heute ungeklärt ist und die meisten natürlich deswegen auch fürchten, solange ich keinen Master habe, habe ich eigentlich sehr schlechte Berufsaussichten.
Ist das so, Herr Professor Tenott? Also gibt es Arbeitgeber, die sagen, nö, mit dem Bachelor-Abschluss, die Leute, die haben wir nicht so gerne, wir haben lieber die mit altem Diplom?
Das sind bisher eher Projektionen als Realität. So viele Absolventen existieren auf dem Arbeitsmarkt gar nicht. Die letzten Erklärungen der einschlägigen Verbände, sowohl der Arbeitgeber wie der Industrie- und Handelskammern, sowohl lokal wie überregional, sagen genau das Gegenteil, dass sie an sich darauf warten, dass die Studierenden mit kürzeren Abschlüssen kommen und zurückgehen und sie gleichzeitig aber auch damit rechnen, und das halte ich für einen der Vorzüge der Bologna-Reform, dass der Abschluss und die Berufstätigkeit gekoppelt dann dazu führt, dass man später mit Berufserfahrung dann zurückgeht in die Universität und erst dann ein Masterstudium aufnimmt. Also man muss zwischen den Ängsten, die entwickelt werden, über die Folgen und über die Realität, auch da existieren mehr Ängste als Realitätsbewusstsein, und der tatsächlichen Situation, glaube ich, deutlich unterscheiden.
Haben Sie Verständnis für diese Ängste?
Auf jeden Fall. Ich habe schon deswegen Verständnis für die Ängste, weil ein Teil der Probleme, die Herr Stotz angesprochen hat, tatsächlich mit der Einführung der Bologna-Reform durch diejenigen, die das gemacht haben, ich gehöre da auch dazu, erzeugt worden sind, weil wir bestimmte Details nicht wussten, auch nicht genügend kalkuliert hatten, etwa die Zeitbelastung, etwa die Präsenzzeit, etwa die Anrechnung von Selbststudium relativ zu der Studienzeit hier, Formen von Prüfungen, alles das haben wir selber erst lernen müssen im Prozess. Andere Dinge sind, da würde ich etwas hinzufügen, was Herr Stotz noch gar nicht gesagt hat, weil ich das für den zentralen Schwachpunkt halte, andere Dinge sind einfach nicht realisiert worden, die zu dem Prozess gehörten, ganz zentral, das, was man den Betreuungsfaktor nennt. Bologna rechnet insgesamt damit, dass wir eine Studienorganisation bekommen mit neuen Lehr- und Lernformen. Und zu den neuen Lehr- und Lernformen gehören kleinere Gruppen, intensivere Betreuung, höhere Formen der Selbsttätigkeit der Studierenden gemeinsam mit den Hochschullehrern. Ein Beispiel, dass man in kleinen Gruppen, in Kolloquien, etwa die 10, 12 Teilnehmer haben, und solche gibt es ja jetzt, mit den Studenten gemeinsam schreibt, arbeitet an Texten, auch Laborarbeit, was immer anfällt, dann aber auch Zeit hat zur Betreuung, zur Rückmeldung. Die Zeit fehlt und der Wissenschaftsrat hat ja in einem Gutachten, das noch gar nicht alt ist, genau den Betreuungsfaktor ins Zentrum des Reformbedarfs gestellt und gefordert, es fehlt mindestens 1 Milliarde pro Jahr für die Studienreform. Ich war in dieser Kommission beim Wissenschaftsrat Mitglied und meine Kalkulation ist anders. Es fehlen meiner Meinung nach mindestens zwischen 3,5 und 5 Milliarden. Damit diese Studienreform etwas Vernünftiges wird.
Nun ist das natürlich immer ganz, ganz leicht und auch ein bisschen platt, mehr Geld zu fordern. Im Zweifelsfall ist keins da. Und jetzt sagt man wieder, ja, aber ihr habt doch den Banken auch wie viel hunderte Milliarden gegeben. Ändert nichts an der Tatsache, dass sie wahrscheinlich nicht das Geld bekommen werden, was sie möchten. Welche kreativen Lösungen gibt es dann, wenn man weniger Geld bekommt?
Ich weiß, dass wir die 5 Milliarden nicht bekommen. Aber es muss mehr geben für die Studienreform, ganz ohne Frage. Und 1 Milliarde auf das Jahr verteilt, auf alle Bundesländer verteilt, ist ein realisierbarer Betrag. Da würde ich nicht von abgehen. Ich glaube, der Wissenschaftsrat geht auch nicht davon ab. Die zweite Frage, die Sie stellen, finde ich auch ganz wichtig. Die Kreativität innerhalb der Universitäten. Man kann Dinge tun, die wir an unserer Universität nach Einführung von Bologna auch gemacht haben. Zum Beispiel die Gewichtung von Präsenzzeit und Selbststudienzeit zu ändern. Die sogenannte Workload, also die Wertigkeit, die eine Veranstaltung hat, relativ zu den erwarteten Punkten anders und realistisch zu gewichten.
Was ist das genau? Das müssen Sie, glaube ich, nochmal erklären.
Workload? Jede Veranstaltung hat einen bestimmten Punktwert. Mhm. Das Semester hat 30 Punkte und man kumuliert diese 30 Punkte über den Wert, den eine Veranstaltung hat. Eine Vorlesung hat 2 Punkte, ein Seminar hat 3, ein Hauptseminar 5, ein Forschungskolloquium 7. Und dieser Workload definiert dann auch Präsenzzeiten und Arbeitsaufwand. Im Prinzip ist das eine Kalkulation, die sagt, wie viel muss der Student für diese Veranstaltung selbst in Zeit arbeiten? Mhm. Und das haben wir am Anfang nicht immer realistisch kalkuliert. Das kann man ändern. Das ist intern so. Man kann ganz viel daran ändern, was die Formen von Prüfungen angeht. Also wir hatten bei uns von Anfang an einen Beschluss, jedes Modul, Sie haben es ja freundlicherweise vorhin erklärt bekommen, jedes Modul hat nur eine Modulabschlussprüfung und sonst keine formale Prüfung. Es gibt aber Studienorte in Deutschland, da hat jedes Element innerhalb eines Moduls formalisierte Prüfungen, ja, sodass sich das an Prüfungen im Semester in Fächern, wenn man Unglück hat, muss man sagen, am falschen Studienort ist, auf 15, 20 Prüfungen kumulieren kann.
Aber trotzdem ist das
kann
doch
man intern
so,
machen.
Aber trotzdem ist es doch so, Herr Stotz, dass dann diese vielen regelmäßigen Prüfungen dieses Hammer-Examen am Schluss ersetzen. Das müsste Sie doch eigentlich freuen als Student.
Also eigentlich, worunter wir ja stark leiden, ist so ein permanenter Prüfungsdruck. Also tatsächlich nicht die Erwartung am Semesterende, werde ich sozusagen meine Hausarbeit schreiben um die Themen, mit denen ich mich schon länger beschäftigt habe, wo ich mich auskenne, sondern eigentlich permanent alle 3-4 Wochen muss ich einen Nachweis bringen, eine Prüfung machen und deswegen erst dann sozusagen bekomme ich auch den Leistungsnachweis. Es hängt natürlich stark von dem Modul ab, von dem Fachort, das ich studiere, aber zum Beispiel in naturwissenschaftlichen Studienfächern hat sich beim Bildungsstreik auch gezeigt, dass dort permanent Übungsblätter gemacht werden müssen, einfach Aufgaben erledigen müssen, die eigentlich den Studierenden 14, 15 Stunden am Tag auch einnehmen und trotzdem von dem Wissen relativ wenig hängen bleibt. Das Stichwort Bulimie lernen ist ja gefallen, dass man in relativ kurzer Zeit fürs kurzzeitige Gedächtnis Dinge reinpaukt, die aber nach der bestandenen Prüfung im Sinne der Bulimie auch dann wieder von sich gibt.
Also man stopft Stoff in sich rein und bringt den wieder raus. Und dann stopft man wieder was Neues in sich
genau
rein. Baustelle Bildungspolitik, das ist heute unser Thema bei Deutschlandradio Kultur und Sie können mit uns diskutieren, von Ihren Erfahrungen erzählen, Ihre Fragen stellen. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deradio.de und wir haben von Herrn Tenort eine Wunschmusik aufliegen. Georg Kreisler, schützen wir. Was ist das für ein Titel?
Erich Kreisler ist ein österreichischer Kabarettist. Das ist ein Lied von erhabenem Alter, wie es mir auch entspricht.
Oh.
Es ist ein Lied über Schützen wir die Polizei, wie Sie gleich hören werden. Ich fand das einen guten Kommentar zu dem, was wir diskutieren. Ich bin dafür, schützen wir die Reform.
Baustelle Bildungspolitik, das ist heute unser Thema bei Deutschlandradio Kultur. Unsere Gäste sind Professor Heinz-Elmar Tenort, ist Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Uni in Berlin und Ben Stotz ist bei uns Student an der Freien Universität Berlin und Vorstandsmitglied bei Die Linke SDS. Herr Stotz, Florian Schröder, der Kabarettist, hat gesagt, der Bachelor ist das McDonald's des Bildungssystems. Wenn das stimmt, dann gehen wir ja heute, wir drei, zu McDonald's mit unseren Hörerinnen und Hörern. Würden Sie sagen, diese Definition ist richtig?
Also stimmt eigentlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass das Essen, das wir bekommen, also sprich die Bildung, die wir erfahren, der Hochschule doch stark vereinheitlicht ist und auch nicht so gut schmeckt in der Breite. Und zum Zweiten aber doch, dass auch die Lern- und Lehrbedingungen in der Hochschule natürlich sehr prekär geworden sind und dementsprechend eigentlich auch mit den Arbeitsverhältnissen bei McDonald's durchaus verglichen werden könnten.
Was ist denn gut gelaufen bisher, Herr Tenort, bei Bologna?
Also das Erste, was ich ganz positiv finde, ist, dass wir über Studienreform und die Bedeutsamkeit der Lehre und die Notwendigkeit der Veränderung des Studiums intensiv reden. Das gab es nämlich vorher nicht. Vorher hat man das Chaos und die Verantwortungslosigkeit in der Lehre klaglos hingenommen, dass Leute 15 und mehr Semester vor sich hin studierten, nicht wussten, was sie getan hatten, keine vernünftigen Prüfungen ablegen konnten, eine Kompetenz nicht hatten, die sie auf dem Markt zeigen konnten.
Und dann abgebrochen haben, oft genug.
Und ne? Die Abbrecherquote lag bei 30% und höher. Notwendig an Bologna und richtig an Bologna finde ich, dass wir endlich sehen, dass Studienreform gemacht werden muss, dass dazu gehört eine radikale Veränderung der Inhalte der Studienreform, dass das Stichwort, dass Kompetenzorientierung heißt, nicht leer bleibt, sondern die Fächer sich überlegen müssen, warum sie eigentlich da sind in der Universität und dass sie nicht nur gelehrt werden müssen, weil es einen Hochschullehrer gibt, der seine Existenzberechtigung nachweisen will. Von daher finde ich Bologna Kompetenzorientierung, Strukturierung des Studiums, Verantwortung für die Lehre, intensive öffentliche Diskussion über das, dass die Hochschule neben der Forschungsfunktion ganz massiv und zentral sich dadurch legitimiert, dass sie lehrt, ausbildet, kompetent, qualifiziert. Und was McDonald's angeht, der Standard bei McDonald's Pommes Frites ist weltweit 1A. Ich bin immer froh, bei meinen Auslandsreisen zu wissen, wo ich etwas garantiert Gutes essen kann. Die Pommes bei McDonald's stimmen immer. Ich muss mich nicht auf miese Kaschemmen einlassen. Wenn wir so ein Lehrangebot hätten, weltweit 1A Qualität und garantierte Lehrqualität, wäre ich sehr zufrieden. Wir sind noch nicht auf dem McDonald's-Level. Wir müssen da erst in Ruhe hinkommen.
Konstantin Küspert hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Küspert.
Schönen guten Morgen. Mein Problem oder meine Aussage diesbezüglich ist, ich studiere Germanistik. Mein erstes Semester war das Wintersemester 03 und jetzt bin ich auf Seite 42 meiner Diplomarbeit. Dazwischen liegt der Gedanke der Universitas sozusagen. Ich habe mich quer durch die Geisteswissenschaften studiert und er versucht möglichst alles mitzunehmen, Soziologie, Genderforschung und was es halt alles gibt diesbezüglich. Jetzt bin ich in meinem Diplomatenseminar, das die Diplomarbeit begleitet, zusammen mit 22-Jährigen. Und ich habe das Gefühl einfach, dass ich sozusagen Minderleister bin oder entsprechend versagt habe, weil ich das nicht irgendwie straightforward durchgezogen habe.
Sondern wie alt sind Sie denn? Ende 20?
27. Ich bin 27. Und ja, keine Ahnung, ich habe wie gesagt das Gefühl, dass ich versagt hatte, obwohl ich während dem Studium oder gerade weil ich während dem Studium viel Theater gemacht habe und halt nicht so straight mich durch die Germanistik und die verpflichteten Lehrveranstaltungen studiert habe. Ich bin jetzt einer der letzten Studiengänge in Berlin, in Wien mit Diplomabschluss. In Deutschland war ich einer der letzten mit Magister. Und bei dem Wechsel habe ich auch ein bisschen was verloren, das hätte ich durch Bologna wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es gerne in Kauf genommen, weil auch der Studienortwechsel mir wichtig war.
Das heißt, Sie leben und studieren jetzt in Wien?
Genau, ich bin jetzt in Wien.
Und diese Selbsteinschätzung, von der Sie gerade erzählt haben, ist das wirklich nur so Ihr Bild, was Sie von sich haben, das mit dem schlechten Gewissen und ich habe zu lange studiert? Oder kriegen Sie das auch von außen mit?
Das ist natürlich schwer zu sagen, das zu objektivieren, das ist schwierig von innen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das komisch ist, wenn man mit 27, ich meine, das wäre jetzt genauso, wie wenn ich jetzt jemanden mit Mitte 30 in einem Seminar hätte, den würde ich auch komisch angucken. Also, weiß ich nicht, wenn Usus ist, dass man mit 21, 22 abschließt, dann ist jemand mit 27 einfach alt.
Wie bewerten Sie denn jetzt in dem Zusammenhang Bologna? Würden Sie sagen, das ist großer Murks, diese Hochschulreform? Oder würden Sie sagen, ich habe das, was ich gemacht habe, das war für mich so wichtig und das war für mich so gut, weil ich meine Fächer durchdringen konnte, meine Studienfächer, dass eigentlich das alte System das bessere war?
Ich würde beides sagen. Ich würde nicht das Wort Murks benutzen, aber ich würde beides sagen. Ich hab das Gefühl, dieser Gedanke ist grundsätzlich sinnvoll und lobenswert, diese Vereinheitlichung. Aber die Umsetzung ist eine Katastrophe. Ich hatte in Deutschland, ich habe in Regensburg studiert zum Beispiel, hatte ich für Hauptseminar in Germanistik 14 ECTS-Punkte gekriegt, ursprünglich. Also diese Credit-Punkte. Und in Wien für dasselbe Seminar 9. Also wo die Leistung dieselbe ist, die Semesterstundenzahl ist die gleiche und die erforderliche Abschlussprüfungsleistung, eine ungefähr 35-seitige Hausarbeit, ist auch dieselbe. Trotzdem kriege ich viel weniger Punkte.
Das heißt, Herr Tenort, das, was eigentlich Bologna auch wollte, nämlich das Ganze zu vereinheitlichen, ist in der Praxis oft gar nicht der Fall.
Ganz genau. Ja, das ist
ich will Herrn Kuspert nicht unterbrechen, aber Vereinheitlichung war nicht das Ziel, sondern das erste Ziel des Unternehmens jetzt im grenzüberschreitenden Verkehr war Anrechenbarkeit und Transparenz. Und dann muss man natürlich Herrn Kuspert recht geben, dass zwischen Wien und Regensburg die Germanisten miteinander sich verständigen sollten, was eine Hauptseminarabschlussarbeit an Leistungspunkten bedeutet. Und das ist der zweite Punkt, den ich wichtig finde. Die Fächer untereinander in ihrer eigenen Kultur, nicht die Universitäten, müssten wissen, wie sie Leistungen bewerten, welche Leistungen sie fordern und was sie geben. Und das haben die Planer in der Bologna-Reform in Teilen auch nicht hinreichend getan, auch die Fachgesellschaften nicht getan. Aber wenn die Germanisten, die ja einen internationalen Verband haben, sich untereinander nicht verständigen können oder wollen oder das einfach nicht tun, dann liegt da der Wurm. Das halte ich für kein Systemproblem bei Bologna, sondern das war natürlich vorher auch so. Wer vorher mit Studienleistungen von Regensburg, ich bleib mal bei dem Ort, den gab es ja auch vorher schon als Universitätsstandort, nach Hamburg gegangen wäre. Dem hätte genau das passieren können, was ich erlebt habe, als ich von Würzburg nach Bochum gegangen bin. Da haben die Bochumer Historiker mir lapidar erklärt, deine Scheine kannst du alle vergessen, fang wieder von vorne an. Und das war 1965. Also die Anrechenbarkeit, das ist etwas, was wirklich nicht gut klappt, die Koordination untereinander. Aber das sollte Bologna erzwingen. Nicht Vereinheitlichung, sondern Transparenz, Anrechenbarkeit und Sichtbarkeit von Studienleistungen. Da haben wir noch dran zu arbeiten, gar keine Frage.
Herr Kuspert, wann werden Sie denn fertig sein mit dem Studium und was machen Sie dann?
Das ist so eine Frage, die sollte man Germanistikstudenten grundsätzlich nicht stellen, wenn ich Lehrer wird. Aber,
Chefredakteur der Zeit, das wissen Sie doch.
Unbedingt Bundeskanzler. Ja. Nein, ich bin jetzt dann fertig. Also wie gesagt, ich bin auf Seite 42 meine Diplomarbeit und bin bald fertig. Ich werde vermutlich noch, wenn ich ein schönes Studium finde und reinkomme, werde ich wahrscheinlich noch einen Master machen. Das kann ich ja aufsetzen auf das Diplom. Also ich brauche tatsächlich keinen Bachelor, um einen Master zu machen, weil das Diplom auch der höherwertige Abschluss ist. Und wahrscheinlich werde ich das noch machen. Allerdings ist das auch ein bisschen die Frage, ob ich das dann tatsächlich mache, weil ich meine, wenn ich auch schon 30, bis ich fertig bin und da wird es dann schon ein bisschen dünn auf dem Markt, wenn man jetzt nicht unbedingt Taxifahrer werden will. Was ich noch sagen wollte zum Bologna-System, das eigentliche Problem ist, denke ich, systemimmanent. Da ist mit einem unglaublichen blauäugigen Fortschrittsglauben und einem fast futuristischen Gefühl an, ja, wir machen alles besser durch europäische Einigung, ladida vor der blauen Flagge mit den Sternen und alles wird gut, ist da rangegangen worden, dieses System geschaffen. Das freilich eine gute Idee ist, aber das ist in der Ausführung derartig katastrophal an den jeweilig örtlichen Gegebenheiten und den eingefahrenen Filz der Lehrstrukturen gescheitert ist und scheitern musste, dass das eigentlich eine komplette Farce ist.
Dazu würde ich natürlich gerne nochmal Herrn Tennort hören. Sie waren dran beteiligt.
Am eingefahrenen Filz der örtlichen Lehrstrukturen gescheitert. Herr Küspert, Sie liefern das allerbeste Argument für eine radikale Reform. Wir müssen den eingefahrenen Filz der örtlichen Lehrstrukturen aufbrechen, damit Lehre verantwortlich geschieht. Das ist der Bologna-Versuch. Die Europafahne und das Grenzüberschreitende, das ist politische Rhetorik. Die wichtige zentrale Frage, die Bologna angestoßen hat, ist inhaltliche Studienreform. Und da sind wir dran. Und ich würde entschieden davor warnen, so über einen Leisten generell zu sagen, das ist überall nur Murks und grandios gescheitert und eine Katastrophe. Das stimmt einfach nicht. Ich kann Ihnen an meiner Universität, aber auch an anderen in Berlin und überörtlich Dutzende von Studiengängen in meinem Gebiet der Sozialwissenschaften, der Erziehungswissenschaften alleine zeigen, die 1A funktionieren, die vernünftig strukturiert sind, bei denen die Leute zu Leistungen kommen, die sie früher nicht gebracht haben. Und was meine Studierenden angeht, vielleicht hört jetzt einer zu, mir macht das Lehren im Augenblick großen Spaß wie nie und die Studierenden haben ein Engagement, das ich so auch nie gekannt habe. Also, ich bin gegen die generelle Scheiternsdiagnose.
Herr Küspert, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf aus Wien. Was genau macht Ihnen so viel Freude an der Lehre? Sind die Studenten heute frecher? Sind die hartnäckiger? Sind die respektloser?
Die Studenten waren immer frech, respektlos und hartnäckig. Das Schöne daran ist, dass man jetzt tatsächlich neue Lehr- und Lernformen gemeinsam praktizieren kann, dass man auf eine intensive Art und Weise eine Praxis des Studiums, des gemeinsamen Schreibens, des Umgangs mit Problemen entwickeln kann, die ich vorher so nicht kannte, dass die Studenten Zeit investieren in Veranstaltungsarten und Arbeitsformen, die sie nicht hatten. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe ein Seminar gemacht über Jugendkulturen in der Weimarer Republik vor anderthalb Jahren und ein Thema war dabei Wahrnehmung von Sexualität in der Öffentlichkeit. Und ich habe einen Vorschlag gemacht, da gab es einen berühmten Steglitzer Schülermordprozess 1927, erschlagen zwei Schüler sich gegenseitig und es gibt einen Riesenskandal in der Presse. Das hat die Studenten interessiert und ich sage, da wurde in der Presse auch das diskutiert. Was haben die gemacht? Die sind ins Landesarchiv gegangen, haben die ganzen Prozessakten rausgesucht. Ich hatte meterweise Akten auf dem Tisch liegen. Daraus sind zwei Arbeiten entstanden. Das war vorher nie möglich. Und man konnte das in aller Ruhe tun, weil Zeit war, die Gruppe war klein. Wir hatten einen älteren Studenten, der war glücklicherweise Staatsanwalt, der hat uns beim Recht geholfen. Fantastisch, so ein Seminar gab es vorher nicht mit dem Einsatz, mit dem Engagement, mit dem Anschluss einer Abschlussarbeit daraus zu machen. Das ist neu.
Baustelle Bildungspolitik, das ist heute unser Thema bei Deutschlandradio Kultur. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, wenn Sie von Ihren Erfahrungen erzählen möchten. Unsere Mailadresse gespräch@dradio.de.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Heute mit Heinz Elmar Tennort, Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und mit Ben Stotz, Student an der Freien Universität Berlin. Wir sprechen über die Baustelle Bildungspolitik und haben uns vorhin schon mal ganz kurz darüber unterhalten, Herr Stotz, was Sie bewogen hat, von Freiburg, von Ihrer Heimatstadt Freiburg nach Berlin zu kommen. Was wollten Sie hier?
Also ich wollte hier Politik studieren und zwar wollte ich quasi dem nachgehen, was mich schon immer interessiert hat und bin deswegen ans Otto-Suhr-Institut gekommen und habe dort leider überhaupt nicht die Verhältnisse vorgefunden, die ich mir eigentlich erhofft hatte und von denen ich auch gehört hatte. Also zum Beispiel viel Selbstbestimmung im Studium oder auch kritische Wissenschaften, bestimmte Professorinnen und Professoren, die ich gerne kennenlernen wollte und war dann im ersten Semester tatsächlich schon mit dem Bachelorstudiengang konfrontiert. Das war zwar noch Diplom, aber uns wurde immer gesagt, ja, man soll ja auch während des Studiums immer die Möglichkeit haben, in den Bachelor zu wechseln. Deswegen habt ihr auch schon Module, deswegen müsst ihr, um eine spannende Veranstaltung zu besuchen, die euch wirklich interessiert, tatsächlich noch zwei andere Veranstaltungen im Sinne des Modulabschlusses belegen. Und das war halt einfach keine Form für mich, in der mir kritisches Lernen Spaß gemacht hat.
Das heißt, Sie haben die Politik in den Wind geschossen und stattdessen was gemacht?
Also ich habe erstmal gestreikt ein Semester. Da haben wir auch, also habe ich auf jeden Fall mehr gelernt in diesem Streiksemester als in den Seminaren selber. Eine ganz andere Form von Lerninhalten erlebt, eine ganz andere Form von gemeinsamem Lernen und von Solidarität erlebt. Und dann habe ich auch den Studiengang gewechselt.
Nämlich was
machen Sie? Jetzt studiere ich Magisterstudiengang Religionswissenschaft und Lateinamerikanistik, bin damit auch sehr glücklich inhaltlich, bin aber leider Auslaufmodell an der Hochschule und muss mir dementsprechend auch im Sinne meines Studienabschlusses die Seminare ein bisschen zusammensuchen und studiere tatsächlich mit vielen, vielen Bachelor-Kommilitoninnen auch.
Was erwarten Sie denn von einem Studium? Was soll ein Studium leisten? Oder eine Universität?
Also sie soll auf jeden Fall einen im gemeinsamen Lernprozess dazu befähigen, kritisch nachzudenken, kritisch zu reflektieren. Und ich denke auch, dass die Gesellschaft in Zeiten, wo es eine starke Krise gibt, die viele Menschen auch umtreibt, auch ein Interesse daran hat, dass da auch kritische Denkprozesse wieder irgendwo stattfinden, dass auch kritisch nachgedacht wird über die Gesellschaft. Und da sehe ich eben zentralen Widerspruch zu dem Bologna-Prozess oder zumindest zu den Organisationen des Studiums momentan, die eigentlich eher an starren Konzepten festhält, einen starren Studienplan vorgibt und gar nicht in der Lage ist, die derzeit Probleme zu verstehen oder gar zu überwinden.
Ist das so, Herr Tennert? Wie sieht das der Professor?
Ich weiß nicht, ob das in seinen Fächern so ist. Ich würde bei der Erwartung eins hinzufügen. Kritisch über Gesellschaft zu denken, ist ein wichtiges Ziel. Das hieß früher Bildung. Nämlich reflektieren zu können, was man lernt und die Verwendungssituation auf die eigene Kompetenz beziehen zu können und sich verantwortlich zu fühlen für die Gestaltung. Einen zweiten Punkt finde ich aber mindestens genauso wichtig und zuerst auch eine legitime gesellschaftliche Erwartung, nämlich dass wir dabei Experten qualifizieren, die ihren Job vernünftig, richtig gut können. Juristen, früher Theologen, Ökonomen, Ingenieure, Naturwissenschaftler, die müssen zuerst und allererst erstklassige Experten sein. Und die Universität muss ein zweites hinzufügen, und das hieß Bildung durch Wissenschaft im klassischen Sinne, dass sie imstande sind, das, was sie tun und die Orte, an denen sie arbeiten, auch zu reflektieren. Aber ohne, dass er Experte ist, ist es nichts wert. Jemand, der nur klug schwätzt über Gesellschaft, den muss die Universität nicht qualifizieren. Das kann ich auch über Zeitungslesen lernen, hätte ich etwas salopp sagen wollen. Mhm. Und von daher müssen beide Aspekte, Wissenschaft, Expertentum, Ausbildung höchster Kompetenz auf der einen Seite und Distanz und Reflexion auf der anderen Seite. Und dann ist das tatsächlich so, das muss man ganz nüchtern einräumen, dass das in einem Prozess geschieht, der gestuft ist. Also etwas simpel, Initiation und Reflexion. Zuerst werde ich in mein Fach eingeführt und bevor ich über mein Fach aus der Distanz reden kann, muss ich wissen, was es ist. Ich kann nicht gut über ökologische Probleme reden, wenn ich die Biologie nicht richtig studiert habe und die Chemie. Das heißt, die Sequenz darf man nicht umkehren, nicht sofort Kritik und das Expertentum nie. Insofern hat die Universität eine eigene Stufung und eine eigene Sequenzierung von Aufgaben. Beides muss da sein, aber beides ist nicht vom ersten Tag an da und beides nicht im gleichen Moment. Und ich will den Experten nicht streichen.
Wobei Stefan, Expertentum ja klingt auch sehr schön, wobei es eigentlich in der Hochschule auch geht, ist ja eine Elitenproduktion, was so eigentlich schon mehr den Kern, glaube ich, trifft. Und da sehe ich auch bei der Babylonia-Reform eben eine zentrale Intention, tatsächlich das Studium aufzuteilen, in eine Zweiteilung, eine breite Endqualifizierung in der Masse eigentlich anzustreben durch die Bachelorabschlüsse, die nicht das gleiche sind wie vorher und nur für eine kleine Minderheit und nicht nur unbedingt für Experten, sondern für zukünftige Eliten ist dann vorgesehen, dass das Studium weitergeht und dass ein Master gemacht wird, aber vor allem um eben die bestehenden Verhältnisse sozusagen zu zementieren und nicht um so einen Denkprozess anzuregen.
Ich möchte gerne Stefan Rössler in die Runde mit reinnehmen. Er ruft uns an aus Osnabrück. Schönen guten Morgen, Herr Rössler.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich meine, dass es im Prinzip drei Motivationen gibt, ein Studium aufzunehmen. Das ist einmal der Wunsch nach sozialem Aufstieg. Das ist der Wunsch, einen Lebenspartner zu finden. Das ist hier in Deutschland wohl nicht so verbreitet, aber in den Staaten doch sehr. Und ja, möglicherweise das Interesse an irgendeiner bestimmten Thematik. Ich glaube nicht, dass jemand, der ein Studium aufnimmt, jetzt den Wunsch hat, ich möchte der absolute Experte werden, sondern man möchte einfach erstmal mehr wissen. Jedenfalls glaube ich, dass der Bologna-Prozess bei allen drei Zielgrößen erfolglos ist. Die Aussicht, einen Lebenspartner zu finden, sinkt durch die steigende zeitliche Belastung. Der Wunsch nach sozialem Aufstieg, das Studium muss ja auch bezahlbar werden. Also ich meine, da hat der Kollege, mein Vorredner, schon völlig recht, für das Proletariat den Bachelor als Zukunftsvision und die bessergestellten Kreise, die dann über die entsprechenden Mittel verfügen, die hängen halt nochmal den Master dran.
Jetzt muss ich mal eben fragen, Herr Rössler, studieren Sie?
Habe ich mal, aber noch auf Diplom.
Und Sie haben diese drei Gründe, die Sie eben als Motivation genannt haben, auch alle drei gelebt? Also Sie wollten sozialen Aufstieg, Sie wollten eine Lebenspartnerin finden und Sie wollten sich in ein Fach vertiefen?
Ja.
Ja?
Ja.
Haben Sie eine Lebenspartnerin gefunden?
Ja.
Sind Sie sozial aufgestiegen?
Nein.
Und in welches Fach haben Sie sich vertieft?
Soziologie und Philosophie. Das ist dann kein Wunder.
Herr Tenort hat gerade die Hände zum Himmel gehoben.
Vielleicht nicht nur die Hände heben. Herr Rössler, ich verstehe alle drei Motive sehr gut. Die Universität kann verantwortlich nur sein für das Dritte. Ich kann nicht dafür sorgen, dass Sie die richtige Frau finden. Das ist als Universität schwer zu organisieren und würde uns überfordern. Ich finde aber auch, die stabilen Lerngruppen bei Bachelor sind eher ein Vorzug, was die Anbahnung geschlechtsübergreifender Kontakte anbetrifft. Was den sozialen Aufstieg angeht, da bin ich ja gegen manche sowieso der Ansicht, dass das ein alter Mythos ist, der nie generalisierbar war und der nie garantierbar war. Aber was Sie mit Themeninteresse beschreiben, das trifft das, was ich mit Experten meine. Die Universität erwartet, dass die Studierenden kommen, weil sie an einem Thema interessiert sind und in diesem Thema arbeiten wollen. Das nenne ich den Beginn der Entwicklung zu einem Expertenstatus. Und dafür kann die Universität verantwortlich sein. Und das muss sie ermöglichen. Und das muss sie so tun, dass sie erstens Experte werden könnten, dass sie aber auch, was ich ganz wichtig finde, das Interesse an einem Thema, das sie mitbringen, nicht wieder verlieren. Mein Beispiel ist immer die Mathematik. Wir haben 100 Mathematikstudenten in Deutschland an jeder Universität. Das sind hochmotivierte Abiturienten, sonst würden die dieses schwierige Fach gar nicht wählen. Jedes deutsche mathematische Institut bringt es fertig, bis zum Vordiplom 50 davon zu vergraulen. Durch welche Mechanismen immer. Das ist international singulär. Das passiert in Frankreich nicht, das passiert in den USA nicht, das passiert in den Staaten des ehemaligen Ostblocks nicht. Ganz im Gegenteil, die bleiben denen erhalten. Warum haben wir eine Studienorganisation traditionell kultiviert, die den Leuten ihre Motivation und ihr Themeninteresse austreibt, indem sie am Anfang sagt, vergesst alles, was ihr an Mathematik könnt, hier ist die Welt neu. Und ähnlich läuft das in manchen Naturwissenschaften. Die haben auch Scheiterquoten in den ersten Semestern von 50% und mehr. Das wäre für mich ein Punkt. Ihr Themeninteresse ist wichtig. Darauf warten wir sozusagen. Wir müssen es pflegen und kultivieren und sie darin unterstützen, dass sie darin vorankommen. Und dann hoffe ich, dass sie das mit den Mädchen auch gut hinkriegen.
Hat er ja schon. Herr Rössler, wie haben Sie denn Ihr Studium erlebt?
Eigentlich als befriedigende Teilzeitbeschäftigung. Es ist halt so, ich musste während meines Studiums arbeiten. Und deshalb könnte ich das heute gar nicht mehr. Und ich müsste mir eben auch in der heutigen Situation schwer überlegen, ob ich einem Bachelor dann noch den Master folgen lassen könnte. Na, jedenfalls nicht ohne Unterbrechung. Das mag jetzt vielleicht die Intention sein. Gut, man macht seinen Bachelor, sammelt dann ein wenig Berufspraxis und nach 5 Jahren, wenn man halt ein wenig Berufspraxis gesammelt hat und sich auch finanziell etwas konsolidiert hat, dann geht man zurück an die Universität und macht den Master. Ich glaube aber, das ist eine unrealistische Vorstellung. Also wenn man dann erstmal im Berufsprozess ist und eine Position gefunden hat, verlässt man die auch wieder ungern. Also meines Erachtens ist es wirklich so, die Experten kennzeichnen sich für die Zukunft vermutlich vornehmlich durch den materiellen Hintergrund.
Das heißt?
Und weniger durch das Themeninteresse.
Herr Stotz, ist das eine Vision, die Sie auch haben?
Also was Herr Rössler angesprochen hat, dass er arbeiten musste während seines Studiums, das trifft ja heutzutage auf 2/3 aller Studierenden immer noch zu. Also nur 1/3 ist wirklich in der Situation, sich voll auf die neuen Bedingungen einstellen zu können und alle anderen müssen nebenher arbeiten, müssen nebenher prekären Beschäftigungsverhältnissen nachgehen, müssen Praktikas machen, die oft unbezahlt sind und müssen eine ganze Reihe von Dingen noch neben dem Studium organisieren. Zum Beispiel viele kommen ja auch auf die Idee, Mitte 20 ein Kind zu bekommen zum Beispiel. Das ist dann noch schwieriger, das mit dem Bachelorstudium zu vereinen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie lange kann ich das machen? Und das ist natürlich eine materielle Frage, da hat Herr Rössler vollkommen recht.
Wird das so weitergehen, Herr Tenort? Werden Studentinnen und Studenten immer weniger Zeit haben, zum Beispiel mal einen Job nebenher zu machen oder überhaupt mal was nebenher zu machen, weil sie die ganze Zeit unter diesem Leistungs- und Prüfungsdruck sein werden, um schneller fertig zu sein, um eher in den Beruf reinzukommen?
Das kann ich nicht genau prophezeien, aber natürlich ist das Studium immer eine Situation gewesen, in der man neben der rein akademischen Tätigkeit auch gearbeitet hat, soziale Interessen hat und so weiter. Ich will nur auf einen Punkt aufmerksam machen. Studienfinanzierung und Stipendienstrukturen und Stipendiensysteme haben mit Bologna nichts zu tun. Wir haben, glaube ich, wahrscheinlich ganz schnell hier wir beide am Tisch Konsens, dass wir in Deutschland kein angemessenes Stipendiensystem haben. Dass es ein schlichter Skandal ist, dass von BAföG maximal 25% der Studierenden BAföG bekommen. Und wenn sie die wieder gleich 100 setzen, bekommen von diesen 100 nur 25% genug, was den Höchstsatz betrifft, um Lebensunterhalt haben zu können. Das ist ein vollständig eigenständiges Thema. Das haben wir bei jeder Studienstruktur. Und ich würde ganz lapidar und kurz sagen, solange wir kein vernünftiges Stipendiensystem haben, ist die Debatte über soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nicht auf Bachelor und Master zu beziehen, sondern auf das Stipendiensystem. Und das ist nicht hinreichend, in keiner Weise.
Herr Rösler, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf aus Osnabrück. 00800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer, unsere Mailadresse gespräch@dradio.de. Unser Thema heute: Baustelle Bildungspolitik. Der Student Ben Stotz hat sich diese Musik gewünscht, Jan Delay, Oh Johnny. Hat das irgendwas mit unserem Thema Baustelle Bildungspolitik zu tun, Herr Stotz?
Gar nicht, nee. Außer, dass man natürlich gute Musik vertragen kann, wenn man eh schon viel zu viel studieren muss.
Wir haben viele Mails bekommen. Eine von Wolfgang Brix aus München. Er schreibt: von 1962 bis 1966 habe ich an der FU in Berlin studiert. Damals mussten wir auch als BAföG-Empfänger für die Teilnahme an den vorgeschriebenen Übungen Gebühren bezahlen, die pro Semester 150 Mark betrugen. Aus diesem Grund kann ich die Forderung nach gebührenfreier Bildung nicht nachvollziehen. Herr Stotz, was sagen Sie Herrn Brix?
Na, man muss schon sehen, dass Studiengebühren tatsächlich Mechanismen sozialer Selektion im Bildungssystem bedeuten, dass eigentlich in keinem anderen Land der Bildungserfolg so stark nach der sozialen Herkunft abhängig ist wie bei uns und dementsprechend natürlich auch in Zeiten der Wirtschaftskrise Studiengebühren für viele einfach ein Ausschlusskriterium sind, ein Studium zu beginnen oder auch zum Ende zu bringen. Und dementsprechend zeigt sich ja auch, dass die eigentlichen Erwartungen oder auch die Argumentation für Studiengebühren eigentlich so nicht greift, dass zum Beispiel die Hochschulen sehr wenig noch profitieren, wenn Studierende 500 Euro bezahlen müssen zum Beispiel. Und tatsächlich ja auch immer Studiengebühren von 500 Euro ein Einstieg gewesen sind in so ein Modell.
Wieso profitieren die Hochschulen davon nicht?
Weil im Vergleich zu der Problemstellung, also zum Beispiel den überfüllten Hörsälen, dem schlechten Betreuungsschlüssel, der schon angesprochen ist, also dem Faktum, dass es viel zu wenig Dozentinnen und Dozenten gibt, mit so geringen Beiträgen überhaupt nicht nachzukommen ist und dass dementsprechend auch ein umfassenderer Ansatz von Bildungsfinanzierung her muss, der eben nicht die Studierenden belastet, sondern tatsächlich die Bildung verbessert.
Was für ein Ansatz wäre das?
Na, zum Beispiel tatsächlich die Studienplätze auszufinanzieren. Wir haben in Berlin ja die Situation, dass wir 135.000 Studierende haben, aber nur 95.000 Studienplätze. Da sind wir also weit weg von der tollen Idee von Bologna, tatsächlich in kleineren Lerngruppen ein besseres Betreuungsverhältnis zu haben. So, und de facto müssen wir uns streiten, sitzen vor den Hörsälen und versuchen so noch was mitzubekommen. Und das kann natürlich so nicht gehen. Und natürlich aber auch nicht beantwortet werden durch Studiengebühren, der einfach viele, viele Leute vom Studium ausschließt. Und dementsprechend glaube ich auch in der Zukunft Stück für Stück auch abgeschafft werden wird. Wir haben in Hessen ja die Situation, dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind durch den Druck der Studierenden, durch ein breites Bündnis auch in der Gesellschaft. Und ich denke, dass wir das auch fortsetzen können im nächsten Jahr, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wenn die Landtagswahlen anstehen.
Nochmal eine konkrete Idee von Ihnen, das hat mir jetzt gefehlt.
Also eine konkrete Idee zur Studienfinanzierung ist natürlich eine Ausfinanzierung der Bildung.
Was heißt Ausfinanzierung der Bildung?
Ja, dass man natürlich anders als beim Konjunkturpaket jetzt nicht in die Infrastruktur und in die Kloschüsse investiert, sondern tatsächlich in Studienplätze, sprich Geld bereitstellt, dass die Betreuungsverhältnisse besser werden, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden.
Woher kommt das Geld?
Das muss man sich natürlich holen, aber ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft sehr reich ist, dass es viel Reichtum gibt in Deutschland, der aber ungleich verteilt ist und dementsprechend eben auch besteuert werden müsste, zum Beispiel durch Einführung der Vermögensteuer, Einführung der Erbschaftssteuer, Erhöhung der Unternehmenssteuer und so weiter, dass wir wegkommen vom Standort und von der Standortpolitik um die besten Bedingungen für die Unternehmen und hinkommen zu einer solidarischen Bildungsfinanzierung.
Herr Tiernaut.
Ich will jetzt nicht den Wahlkampf nachholen und mir nochmal die Forderung der Linken anhören, wo man viel Geld bekommt in die öffentlichen Haushalte. Das wird sich zeigen. Zwei Dinge, Herr Stotz, da würde ich Ihnen widersprechen. Das erste ist, Sie sagen, das lohnt sich nicht. 1.000 Euro im Jahr an Studiengebühren würde für die Humboldt-Universität bedeuten, dass sie 30 Millionen für Studienreform hat. Wenn Sie noch sagen, dass das kein Geld ist, dann können Sie irgendwie nicht rechnen. 30 Millionen ist eine Menge Geld. Da mache ich jedes Betreuungsproblem in der Universität auf eine ganz kommode Art und Weise als gelöst da. Ich kann ganz viel damit machen. Ich bin zufällig in Bielefeld im Hochschulrat und kenne da die Verwendung der Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen. Da sind das nicht ganz so viel pro Jahr, 15 Millionen. Die haben eine Lehrkultur, die mit unserer in Berlin, ich sage bewusst Berlin, überhaupt nicht zu vergleichen ist. Exzellent und besser.
Der erste Punkt. Was sind Sie dann für Studiengebühren?
Ja, das ist der zweite Punkt. Ich bin tatsächlich für Studiengebühren und zwar aus zwei Gründen. Das soziale Selektivitätsargument zählt nicht. Wenn Sie Länder nehmen, in denen Studiengebühren existieren, meine einfachsten Länder sind Irland und Australien. Die haben Studiengebühren, die sind höher als die, die für Deutschland diskutiert werden. Die haben auf der Ebene universitärer Studiengänge ein hochegalitäres System von Beteiligung unterer sozialer Schichten am Studium. Der Zusammenhang ist falsch, der ist zu kurzschlüssig. Sie lassen sich auf ein leichtes Argument ein, das statistisch einfach nicht zieht und international nicht wahr ist, weil das Zentralproblem, ich komme darauf zurück, nicht die Studiengebühren sind, sondern das Zentralproblem ist die Art, wie Studien finanziert werden, wie im Lebenslauf Bildungskosten ausgezahlt werden. Es ist kein Gleichheitsargument, wenn ich für den Besuch eines Kindergartens Müttern halbwegs Beschäftigungsart 400 Euro im Monat abverlange und die privilegierten Kinder, die das überlebt haben, in unserem Bildungssystem freistelle vom Studium, die das Geld nachher hätten, es zu zahlen. Also ich finde die Studiengebührendebatte sowohl was den Nutzen angeht, wie was die sozialen Konsequenzen angeht, falsch. Wir haben keine Studiengebühren und trotzdem ist die Bildungsbeteiligung die schlechteste weltweit. Es kann nicht kausal miteinander zu tun haben. Das ist ein falsches Argument. Da müsste man in Ruhe mal nüchtern drauf gucken, wie Studiengebühren und Bildungsbeteiligung zusammenhängen. Wir würden uns, glaube ich, wundern. Nehmen Sie mal meine beiden Länder, Irland und Australien. Schauen Sie sich die Sozialstatistik an. Sie werden sich wundern, wie das da aussieht.
Jürgen Berkefeld aus Berlin hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Herr Berkefeld.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich wollte zu einem Aspekt Stellung nehmen, der noch in meinen Augen insgesamt zu wenig betrachtet wird. Zu meiner Herkunft, ich bin also Abteilungsleiter in einem Oberstufenzentrum, verantwortlich für eine Fachoberschule, das heißt also Schüler, die dann auf die Fachhochschule gehen. Und nach meiner Meinung hat sich durch den Bologna-Prozess gerade für diese Gruppe von Studierenden vieles verbessert. Das heißt also einmal hinsichtlich der Abschlüsse. Ein Bachelor auf einer Fachhochschule ist genauso viel wert wie der Bachelor auf einer Volluniversität, wobei eben früher doch immer es so war, dass wenn jemand den Abschluss gemacht hat bei einer Fachhochschule, er dann Schwierigkeiten hatte, weiter zu studieren, also dann mussten Dinge anerkannt werden. Das ist heute viel mehr verzahnt. Es gibt sehr viele Fachhochschulen, die dann also auf diese Bachelorstudiengänge eigene Masterstudiengänge draufsatteln, also viel mehr Chancen. Und dann möchte ich auf einen zweiten Aspekt hinweisen aus meiner Erfahrung. Es ist im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess noch nie so viel über Hochschuldidaktik diskutiert worden. Und da hat sich in meinen Augen sowohl an den Universitäten als auch an den Fachhochschulen unheimlich viel verändert. Hier ist schon angesprochen worden von Lernkultur. Es ist sicherlich so, dass die Betreuung immer noch verbessert werden kann. Wir haben auch immer noch Veranstaltungen mit so einem Vorlesungscharakter, wo Sie also besser den Spiegel lesen und das eigentlich sein lassen können. Aber insgesamt muss ich sagen, dass dieses den Prozess sehr vorangebracht hat. Ein letztes dazu, diese 3 Jahre für den Bachelor, das ist sicherlich eine sehr, sehr kurze Zeit und bedarf also in meinen Augen weiterhin der Überlegung, welche Inhalte man dort also vermitteln will und welche man streicht. Aber das ist überall so, wenn man etwas verkürzt. Viele meinen dann also, man kann diese Inhalte im Einzelnen beibehalten. Ich denke, hier müssen weiterhin Überlegungen angestellt werden.
Aber insgesamt ziehen Sie eine positive Bilanz.
Ja, eine sehr positive Bilanz.
Dafür danke ich Ihnen und möchte Ihr Stichwort der Didaktik aufgreifen. Wir haben nämlich von Steffen Wagner eine Mail bekommen. Er schreibt, ein Vorschlag, der leider viel zu selten diskutiert wird, ist der, dass sich auch Dozenten und Professoren einer gewissen didaktischen Ausbildung unterwerfen müssen. Oft sind die Vorlesungen und Seminare eine didaktische Katastrophe und machen das Studium nicht gerade leichter. Das hat sich auch durch den Bachelor nicht verändert, Herr Tenort. Hat Herr Wagner recht?
Er hat recht und ich will nochmal an den Wissenschaftsrat erinnern. Neben Betreuung war das der 2. zentrale Punkt in der Empfehlung des Wissenschaftsrates. Stärkere Berücksichtigung hochschuldidaktischer Kompetenzen, Fortbildung und gegenüber Herrn Berkefeld einmal unterstützend, dass er tatsächlich auf den wichtigen Punkt der größeren Öffnung innerhalb des gesamten Hochschulsystems aufmerksam machte, finde ich einen zweiten Punkt ganz wichtig. Die Fachhochschulen haben deutlich mehr und bessere Lehrqualität als die Universitäten. Also dieses Defizit, das hier angesprochen wird, ist wesentlich eins der Universitäten. Und man muss es von der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses über Berufungsprozeduren bis zu Fortbildungs- und Ergänzungsveranstaltungen und der Belohnung qualitativ hochwertiger Lehre tatsächlich aufnehmen. Und ein Punkt, der bisher tabu ist, endlich brechen, dass Universitätskollegen, Professoren, Lehrende sich wechselseitig nicht in die Karten schauen lassen. Das sind abgeschottete Reviere, die Tür zum Hörsaal ist zu, gesperrt gegenüber dem Kollegen und niemand lässt sich in die Karten gucken. Das geht alles nicht mehr. Auch da muss Transparenz einkehren.
Wie könnte die geschaffen werden?
Das erste ist, Tür einfach aufmachen. Die Kollegen einladen. Kommen Sie doch zu mir. Ich mache eine Vorlesung, die läuft nicht so richtig. Setzen Sie sich mal hinten rein, sagen Sie mir, was ich besser machen kann. Gemeinsam ein Seminar machen mit Kollegen, die an gleichen Themen arbeiten.
Praktizieren Sie das schon an der Humboldt-Uni?
Die Kollegen lassen einen nicht. Doch, aber ich hatte einen Kollegen, mit dem habe ich Lehren gelernt. Der ist jetzt im Ruhestand. Der saß immer hinten und hat gemeckert hinterher. Wie kannst du sowas machen? Solche blöde Folie. Und dann hat er mir das aufgezeichnet, was alles Quatsch war.
Hat das was gebracht? Sind Sie besser geworden?
Fragen Sie meine Studenten. Das weiß ich nicht, natürlich nicht. Aber man wird besser. Und die Diskussion über Lehre kommt in Gang. Und es gibt Lehrpreise, öffentliche Sichtbarkeit. Was ich ganz wichtig finde, ist studentische Evaluation. Diejenigen, die Lehrer am besten beurteilen können, sind die Studierenden. Und das tun wir an der Uni tatsächlich ganz intensiv, so dass es auch öffentlich wird. Keine Veranstaltung mache ich, ohne 3-4 Mal solche Fragebögen reinzugeben. Und die werden ans schwarze Brett gehängt und sind ins Netz gestellt und sind öffentlich sichtbar. Ja.
Die Baustelle Bildungspolitik ist heute unser Thema noch bis 11 Uhr. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Weimar auf 97,2.